Drücke organisieren für die Folien, das wäre super, vielen Dank. Ja, guten Morgen, ich freue mich wie immer hier zu sein. Ich freue mich gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern, auch das ist wirklich jeden Sonntag eine tiefe Freude in mir. Und ich bin heute Morgen der festen Überzeugung und ich bete auch für diesen Gottesdienst, dass Gott zu uns spricht. Vielen Dank. Ich bete, dass er zu uns spricht, egal wo, ob durch den Lobpreis, ob durch andere Menschen nachher beim Kaffee. Ich bete, dass er spricht, vielleicht durch einen Vers, vielleicht durch meine Worte. Aber ich glaube, Gott möchte heute Morgen mit dir ins Gespräch kommen. Und dafür bete ich jetzt nochmal. Großer Gott, ich bete dafür, dass du uns heute Morgen begegnest in deinem Wort, in dem, was du zu uns sprichst, was du von uns möchtest, Herr. Und ich bitte dich, zeig du uns, wie du bist und zeig uns deutlich, was du von uns möchtest heute Morgen. Amen. Der Carsten hat schon gesagt, wir sind in dieser Berufen-zu-Reihe. Ich glaube, die geht auch langsam dem Ende zu, habe ich so ein Gefühl. Und diese Reihe dient dazu, verschiedene Werte, die uns als Personen und uns als Gemeinschaft definieren, so ein bisschen zu umreißen. Also wir hatten den Glauben, wir hatten die Gemeinschaft, wir hatten die Großzügigkeit. Und heute kommen wir zum neuen Thema, Berufen zur Heiligung. Nicht nur zur Heiligkeit, zur Heiligung. Und da habe ich euch einen Vers mitgebracht aus 1. Thessalonicher 4, Vers 7. Da steht, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Und Paulus schreibt diese Verse an die Gemeinde in Thessaloniki. Aber wenn wir durch diese ganzen Briefe, die Paulus so geschrieben hat, an die Epheser und Galater und Philippa, durchschauen, dann finden wir immer diese oder ähnliche Aussagen, wo Paulus klarstellt, Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Ich glaube daran, dass ich, Niklas, dazu berufen bin, ein solches Leben zu führen. Ein Leben in Heiligkeit. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Wir haben es gerade gehört, wir empfinden, Gott ist heilig. Und wen Gott auserwählt hat, der soll nach seinem Willen seinem Sohn ähnlich werden. Wir sollen heilig werden, heiliger vielleicht werden. Schauen wir uns gleich an. Ich habe drei Gedanken zu diesen Versen gleich vorweg. Wie wirken sie auf mich? Zuerst mal wunderbar und schön, dass Gott uns erwählt und beruft. Ganz egal, was jetzt tief theologisch noch alles drin ist in Berufung und wer wird berufen und wer auserwählt und wer nicht. So, aber Gott beruft und erwählt prinzipiell. Das ist schön. Er hat ein Interesse an uns. Berufung erzeugt Beziehung. Ich rufe dich, wir kommunizieren miteinander. Komm, ich habe was für dich. Aber, großes, für mich persönlich großes Aber, diese Verse lösen in mir einen gewissen Druck aus. Denn wenn ich mein Leben anschaue und das Leben meines Retters, Jesus, der ja Gott ist, Gott, der Jesus ist, ja, dann sehe ich da in meiner Eigenreflexion eine Diskrepanz. Ich bin jetzt, werde 30 in ein paar Wochen und das ist ein Drittel meines Lebens, wenn es gut läuft. Und ich sehe diese Diskrepanz zwischen dem, dem ich ähnlicher werden soll, diesem Jesus und mir. Ich sehe den Retter, den Barmherzigen, den Liebenden, den Weisen, den Mutigen, den sich Aufopfernden. Und ich sehe mich, der vielleicht nicht immer so barmherzig, so liebend, so weise, so mutig und so aufopfernd ist. Ich weiß, dass Gottes Gnade für mich gilt und dass es nicht meine Werke sind, die zählen, aber diese charakterliche Veränderung, die würde ich gern sehen. Ich würde gerne diese Vollmacht spüren, die Jesus hatte. Wenn man durch die Evangelien blättert, dann sieht man, wie vollmächtig Jesus in die Situationen hineintritt und dann der Dämon weg und die Krankheit geheilt und der wird überführt und alles. Wow! So, das wünsche ich mir. Und wenn ich meine eigene Bekehrung anschaue, dann wünsche ich mir mal, dass die manchmal so zurück, dass sie noch 180-gradiger wäre. Dass ich wie aus dem Drogensumpf rausgerissen und jetzt bin ich ein ganz neuer Mensch und dann kann ich hier stehen und sagen, ich war da ganz unten. Aber war ich nicht. Ich bin christliches Elternhaus, aufgewachsen, so für Jesus entschieden. Kursänderung. Vielleicht gar nicht so 180 Grad, sondern neu ausgerichtet. Natürlich. Auch das war wichtig und auch das war notwendig. Aber manchmal würde ich mir wünschen, dass dieser Mensch, mit dem ich schon 30 Jahre lebe, noch mehr weg wäre und noch mehr Jesus in mir wäre. Und ich glaube, damit kämpfen viele Menschen. Ich glaube, dieses Gefühl von teilweise Unzulänglichkeit, obwohl sie jahrelang mit Jesus unterwegs sind, mit dem Gefühl, dass es vielleicht doch nicht reicht, dass sie mehr Jesus in sich brauchen und tun und ackern und sich unwohl fühlen in ihrer Spiritualität, in dem, wie sie Bibel lesen, denken, oh, es ist zu wenig, ich habe schon wieder nicht Bibel gelesen, eine ganze Woche und nein, und auch drei Minuten gebetet, wenn es hochkommt. Ich glaube, dass das Gefühl verbreitet ist in unseren Gemeinden. Und ich sehe aber auch, von der anderen Seite kann man vom Pferd fallen. Ach, Jesus, für mich gestorben. Ich kann leben, wie ich will. Er ist für alles gestorben, für das, was ich getan habe, für das, was ich noch tun werde. Bonhoeffer nennt dieses billige Gnade, also diese Gnade, die wir kriegen, ohne Konsequenzen, ohne Nachfolge, ohne Veränderung. Ich glaube, wir haben eine Sehnsucht nach Veränderung. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Wirken Gottes in unseren Gemeinden, in unserem Leben. Wir haben die Sehnsucht nach authentischem Leben. Und manchmal macht uns dieses aus eigener Kraft, diese Heiligkeit herstellen, das macht uns kaputt. Und manchmal geben wir aber auch auf und sagen, ach, ist eh gestorben. Und wir merken so, wie peu à peu unser Glauben abflacht. Ich bin überzeugt, wir sind begeistert von Menschen, bei denen wir Gottes Wirken spüren. Das ist meine Überzeugung. Wenn ich jemanden sehe, wo Gott wirkt, wo er charakterlich was macht, wo sich sein Leben umdreht, wenn hier ein Zeugnis passiert und jemand sagt, ich wurde letzte Woche von Alkoholsucht frei, dann macht das was mit mir. Ich darf dich fragen heute Morgen, was hat dich spirituell in deiner Nachfolge, in dem, was, wie du Jesus siehst, am meisten begeistert? Wie viel waren es Predigten und Inhalte, die wir hier weitergeben? Und wie viel waren es wirklich Personen, die was vorgelebt haben, wie sie Jesus nachfolgen? Die guten Worte zur richtigen Zeit, ein Akt der Nächstenliebe, wo man sieht, Jesus steckt in diesem Menschen, dass der das jetzt macht, das ist eigentlich, geht nicht in meinen Kopf. Alles neu. Ich möchte heute Morgen über dieses Thema Heiligung reden. Was ist Heiligung, dieser Pfad, diese Nachfolge, die wir eingehen, wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr? Was passiert dann? Was ist Heiligung? Ich habe im Zuge des Studiums ein Buch gelesen von Foster. Das heißt, viele Quellen hatte Strom und da geht es um verschiedene Traditionen, in denen man aufwachsen kann. Und eine Tradition ist die Heiligung und der umreißt es ein bisschen und ein paar der Punkte, die ich jetzt so erzähle, ein paar Kennzeichen, Merkmale sind da raus, nur dass ihr grob wisst, das kommt nicht alles aus meinem brillanten Kopf. Ich versuche, brillanter zu werden, aber anderes. Also nach Foster, was ist Heiligung? Ein Leben, das so funktioniert, wie es eigentlich gemeint ist. Jeder ist zur Heiligung des Herzens, zur Heiligung von Herz und Leben berufen. Alle Heiligung ist Gottes Heiligkeit in uns. Es ist eine Heiligkeit, an der wir Anteil haben, die von Gott kommt. Heiligung zeigt uns auch das oberste Ziel unseres Glaubenslebens auf, nämlich eine immer tiefere Umgestaltung unseres innersten Wesens, damit wir die Herrlichkeit und Güte Gottes widerspiegeln können. Nochmal, unser Ziel des Glaubenslebens ist eine immer tiefere Umgestaltung unseres innersten Wesens, damit wir die Herrlichkeit und Güte Gottes widerspiegeln können. Heiligung ist Nachfolge, Heiligung ist Jüngerschaft, Heiligung ist Beziehung. Es ist eine Antwort auf die Gnade, also wieder billige Gnade, teure Gnade, Bonhoeffer. Heiligung ist aber kein Regelwerk. Es sind keine bestimmten Verhaltensweisen. Es ist ein ständiges, aufmerksames Hören auf das Herz als die Quelle des Handelns. Heiligung ist keine Werkgerechtigkeit, sehr, sehr wichtig. Nicht die Werke machen uns heilig. Heiligung ist aber der Wunsch, sich hinein zu gelangen in Christus. Anstrengungen und Bemühen sind nicht das Gegenteil von Gnade. Werke schon. Heiligung ist eine gesamtheitliche Veränderung, ist eine Definition von Christsein. Es ist kein Perfektionismus. Heiligung ist liebende Gemeinschaft mit Gott, ist ein Fortschreiten in der Reinheit und es bedeutet, der Himmel kommt zu uns. So umrissen. Wer mehr wissen möchte, kann gerne zu mir kommen. Ich habe Material noch und nöcher. Und das ist jetzt einfach ein paar Fakten zur Heiligung, aber ich möchte einen Brief anschauen mit uns oder einen Brief, den Paulus geschrieben hat, den Philipperbrief, und schauen, wie geht Paulus damit um. Und das ist die Grundlage für heute Morgen, ist dieser gesamte Philipperbrief. Keine Angst, wir lesen ihn nicht gesamt, aber wir schauen uns verschiedene Verse aus verschiedenen Kapiteln an, aber ich spanne auch einen großen Bogen. Und auch hier eine kleine Quellenangabe, ich habe es im Studium, viele Gedanken habe ich wirklich geprüft und habe da mitgenommen, aber die Hälfte davon sind meinen Dozenten zuzurechnen, die wirklich brillant sind. Genau, die Grundlage heute Morgen ist der Philipperbrief. Ihr dürft gerne euch eine Bibel schnappen. Ich habe es mitgebracht als Verse, aber trotzdem ist es gut, wenn ihr selber nochmal nachlest und auch prüft, was ich sage. Also es ist wichtig, dass ihr nochmal hört, was sagt er, stimmt es, steht es, verstehe ich das so, wie er das versteht. Sehr, sehr wichtig. Kurz zum Umfeld des Philipperbriefs. Paulus schreibt diesen Brief in der Gefangenschaft an seine geliebte Gemeinde in Philippi. Wie diese Gemeinde in Philippi entstand, Apostelgeschichte 16. Und dieser Brief ist durchzogen von einer Emotionalität und einer persönlichen Nachrichten von Paulus wie fast kein anderer. Er schreibt viel über die Gefangenschaft, über wie es ihm dort geht, was da passiert. Und er ist sehr, sehr liebend geschrieben. Aber in dem Brief finden sich auch die Probleme, die sich in vielen Briefen blicken lassen, zum Beispiel dieses Juden- und Heidenproblem. Nämlich, dass die Juden, die Christen wurden, meinten, sie müssen Teile von dem, was sie als Juden gelebt haben, mit in das Christsein bringen und die Regeln, die sie als Juden befolgt haben, nun auch den Christen sich und den anderen Christen auferlegen. Und man geht davon aus, dass die Gemeinde zu dieser Zeit ungefähr 50-50 war, also 50% Judenchristen und 50% Heidenchristen. Und dann gab es verschiedene Themen zur Beschneidung, es gibt verschiedene Irrlehren, die irgendwie so Fuß gefasst haben. Zur Struktur des Philipperbriefs lässt sich sagen, dass in diesem Philipperbrief, in diesen vier Kapiteln, es steht ein Hymnus, ein Gedicht steht im Zentrum. Und die ganzen Teile, in Kapitel 2 steht dieses Gedicht und diese ganzen Teile drumherum, die beziehen sich immer wieder auf dieses Zentrum. Und man sieht so, das ist quasi der gemeinsame Nenner dieses ganzen Briefs. Und es geht um Vorbilder wie den Timotheus und den Epaphrodius, Ermahnung der Gemeinde, dranbleiben als Licht der Welt, Einheit in der Gemeinde, Quelle der Gerechtigkeit und es geht um geistlichen Wandel. So, das, damit ihr wisst, wo wir herkommen. Und jetzt lesen wir den Hymnus, weil wenn wir uns den Philipperbrief anschauen, dann schauen wir uns auch den kleinsten gemeinsamen Nenner an. Wir fangen an, Kapitel 2, ab Vers 5. Ja, genau. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er niedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also dieser Hymnus, dieses Gedicht, reimt sich für uns im Deutschen nicht, im Griechischen habe ich mir sagen lassen, wunderschön. Und der hat eine wahnsinnige Dichte, wenn man jeden Satz sich anschaut. Und ich möchte euch ein paar Informationen zu diesem Hymnus geben. Und zwar Vers 5, erster Satz, ein Sinn, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Es findet sich im ganzen Philipperbrief immer wieder, dass Paulus davon spricht, seid eines Sinnes, seid auf einer Linie. Es kommt öfter vor, seid als Einheit der Gemeinde. Aber hier meint es, ein Sinn wie Christus, Einheit mit Jesus, ihm gleich werden. Und in Vers 6 heißt es, bisschen komisch geschrieben in diesem Luther- oder Schlachter-Übersetzung, er ist in der Gestalt Gottes seiend, ist die eigentlich griechische Übersetzung. Er in der Gestalt Gottes seiend hat es nicht für Raub, also nicht wie eine Beute gehalten, die er festhielt. Nein, der er Gott war, er nahm die Gestalt des Knechtes an. Im Griechischen steht in Vers 7 dieses entäußerte sich. Das hat so althergebracht und jeder denkt so, ja, entäußert ist so ein schönes Lutherwort. Mega schwer. Eigentlich kann man auch übersetzen mit entleerte sich. Wie einen Eimer mit Wasser, den man auskippt. Er entleerte sich komplett in die Gestalt des Knechtes. Und dieser Fachbegriff, der da dahinter steckt, ist die Gnosis. Er erniedrigte sich, er verschenkte sich. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist das Zentrum dieses Gedichts. Und wenn man sich überlegt, wenn man sich diesen Zusammenhang überlegt, Gott hat sich schon immer verschenkt. Gott hat sich schon immer klein gemacht. Durch die Bibel hindurch hat Gott sich immer klein gemacht. Bevor die Schöpfung da war, war da nur Gott. Und wenn man es räumlich denkt, hat er sich ein bisschen kleiner gemacht und die Schöpfung da reingemacht. Und dann hat er sich klein gemacht als Jesus am Mensch. Jesus als Mensch. Und er hat sich noch mal kleiner gemacht, Jesus als Kreuz. Jesus am Kreuz. In der Gestalt eines Knechtes. Also Gott durch die ganze Bibel hindurch erniedrigte er sich und verschenkt sich und ist barmherzig. Er entleert sich durch und durch. Und das ist Evangelium pur. Jesus wird Mensch für uns. Auch spannend zu sehen, Gott ist Jesus. Gott und sein Wesen zeigt sich in Jesus. Zeigt sich im Leben, das Jesus geführt hat. Und Gott hat sich erniedrigt, hat sich verschenkt. Gott hat es gemacht, weil er es ist. Er ist ein verschenkender Gott. Er ist an sich verschenkender Gott. Und um diese Verse kreist dieser ganze Philipperbrief. Der zeigt so dieses Innenleben des Paulus. Und das ist das quasi die Basis, auf der er baut. Und man kann da theologische Spitzfindigkeiten und wie ist das jetzt? War Jesus ganz Gott oder war noch ein bisschen Gott woanders? Und wie auch immer, schauen wir uns gar nicht an. Aber lest diesen Brief immer im Blick auf diese Basis. Und jetzt geht's weiter. Ich nenne den nächsten Punkt der Dreck des Paulus. Kapitel 3. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Was mir aber Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Soweit 10 Verse. Und die gehen wir jetzt peu à peu durch. Im Vers 3 spricht Paulus von der Beschneidung. Wir sind die Beschneidung. Was bedeutet das? Er möchte sagen, anders als die Irrlehrer, anders als die Hunde und die bösen Arbeiter, die auf die Zerschneidung der Einheit aus sind, anders als die sind wir das wahre Volk. Wir als Nachfolger Jesu sind das wahre Volk. Wir haben es kapiert. Die auf Jesus bauen und nicht auf Fleisch. Wir haben es kapiert. Und es war diese große Diskussion mit, das seid ihr beschnitten. Seid ihr Israeliten? Seid ihr Juden? Habt ihr euch an die Tora gehalten? Das waren alles Themen, die die jüdische Gemeinde quasi in diese neue Christenheit reingebracht hat. Und dann sagt Paulus, ich könnte, wenn ich wollte, da locker mithalten. Ich bin so gut, der gibt richtig an. Er sagt, ich bin beschnitten am achten Tag, so wie es habt, check. Ich bin aus dem Geschlecht Israels, ich bin vom Stamm Benjamin, ich bin ein Pharisäer, ich bin hier oben. Ich bin ein Verfolger der Gemeinde, ich habe alles richtig gemacht, wenn das zählt. Ich bin untadelig vor dem Gesetz. Das ist krass. Er steht da und sagt, nach der Tora ist mir nichts vorzuwerfen. Ich bin untadelig. Ich kann mich vor Gott stellen und sagen, hier bin ich. Und all das, was da mitschwingt, all das, sagt Paulus, all dieses Fleischliche, all der Status, all die Rechtfertigung, all das achte ich für Dreck. Wenn man es wortwörtlich übersetzt, steht da Scheiße. Steht da so. Das ist mir nichts wert. Paulus konnte alle Maßstäbe seiner Zeit erfüllen. Er hätte sich messen können mit der Eliten der Zeit. Wenn man dieses Gedicht anschaut, dann merkt man, das ist so eine abgedrehte Rhetorik. Der war der Top-Redner dieser Zeit. Er war brillant. Und er sagt, all das Fleischliche, all das, was in mir ist, was mich ausmacht, mein ganzes Ego, alles Dreck. Denn das, was ich in Jesus habe, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich nun um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Ich achte es für Dreck. Im Vergleich zu Jesus alles Dreck. Und ich frage dich und ich frage mich heute Morgen, was erachten wir als wichtig? Was tut unserem Ego gut? Auf was können wir uns was einbilden? Obwohl ich Jura nicht fertig studiert habe, lasse ich manchmal fallen, dass ich Jura studiert habe. Weil die Leute so, oh krass. So, ich war grottenschlecht. Eigentlich noch nicht mal was zum Stolz sein. Aber was erachten wir als wichtig? Was ist tief drin in unserem Ego, in dem, was wir sind, was wir für wichtig erachten? Es ist Geld, es ist die Leistung. Auch wir als Gemeinde, wer kommt hier rein? Was erachten wir als wichtig? Dass er sauber angezogen ist, wie er aussieht, was er macht, wie viel doch wichtig, was er arbeitet. Ah, krass, nichts arbeiten, oh, schwierig. So, was ist uns wichtig? Aber alles ist Dreck für Paulus. Selbst die Tora, das Wort Gottes, hat nicht gereicht für Paulus, weil er erkannt hat, die Sünde durchzieht alles. Damit ich Christus gewinne. In Vers 9 steht was mega Spannendes, vielleicht sehen wir es hier, und in ihm erfunden werde. Eigentlich übersetzt mit gefunden. Dass jemand sagt, ah, da ist Jesus, Mist, doch Paulus. Das ist sein Ziel. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass man mich verwechselt mit Jesus. Das ist es. In Vers 9 weiter steht dann, Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Das hatten wir das letzte Mal, dieser Pistis, da ist er wieder, diese treue Nachfolge, dieses beharrlich dahinter sein, finden wir hier in Vers 9. Und ich lese weiter. Ab Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns an derselben Richtschnur wandeln. Mega tiefe Verse. Aber ich sage kurz was zu Vers 12 und zu diesem Nachjagen, zu diesem noch nicht Dasein. Obwohl sich Paulus der Gnade voll und ganz bewusst war, voll und ganz. Er hat Jesus getroffen. So, er war sich bewusst. Und trotzdem hat Paulus das Gefühl, er muss jagen. Spannend, oder? Trotzdem hat Paulus gedacht, oh, ich muss noch was tun. Ich renne noch. Es ist mein Anliegen zu rennen. Und das ist dieser Unterschied zwischen Werke und Bemühen. Er weiß, ich bin heilig, ich bin bei Jesus, ich habe mit ihm alles gewonnen, aber trotzdem, so eine Gratwanderung, bemühe ich mich, dass ich bei ihm bin. Okay, wir kommen weiter. Vers 20. Unsere Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wir kommen, unsere Heimat, unser Status ist im Reich Gottes gegründet. Unsere Heimat ist das Reich Gottes. Und jetzt spannend, nicht wir gehen in den Himmel, sondern von woher wir den Retter erwarten. Jesus kommt zu uns. Das Reich Gottes passiert hier. Und unser Leib, er wird umgestaltet, dass er gleichförmig wird mit dem Leib der Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Und Jesus hat die Macht, alles anzugleichen. Wie geschieht Heiligung nur? Wie geschieht's nun? Dass ich weniger werde, dass ich abnehme, all das für Dreck erachte, was ich eigentlich die Standbeine meiner Existenz sind, aber Jesus mehr wird, dass er überstülpt. Es gibt einen Vers, ein paar im zweiten Kapitel, und zwar 12 und 13, da steht, und ihr kennt es vielleicht, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. So übersetzt es Luther. Und das ist eine wie ich auch finde, sehr schwierige Übersetzung. Man kann das so sehen, aber wenn man den Gesamtkontext aller Briefe sieht und dem, was Paulus geschrieben hat, dann kommt es eher besser rüber, so wie Christian Schwarz es übersetzt. Er schreibt nämlich, denn Gott ist es, der in euch energisiert, wollen und energisieren nach seinem Gefallen. Was bedeutet es? Gott pumpt seine Kraft rein und versetzt uns in die Lage. Er gibt die Kraft fürs Wollen und er gibt Kraft, das zu tun. So wie wir Luther verstehen, ist es Gott, der sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Also Gott kommt, ich sitze hier, Gott kommt zu mir, übernimm und mach, was ich will und mach's dann auch. So verstehen wir Luther. So verstehe ich den Rest aber nicht. Ich verstehe es eher so, dass ich sage, Gott, ich bin hier, Gott schenkt Kraft, dass ich will, aber dann muss ich auch tun. Es ist keine Übernahme fremdgesteuert, sondern auch dranbleiben. Jetzt ist es diese schmale Gratwanderung zwischen eigener Leistung und dem, was Gott tut. Zwischen dem Hin und Her. Was macht er, was mache ich? Paulus schreibt vom Jagen, spricht mir für mich eher nach Bemühen, aber Paulus schreibt auch von der Gnade. Es geht nie um Werke. Wirklich wichtig. Es geht nicht um das, was wir tun, was wir den anderen tun. Alles. Aber es geht um, wie ich es heute Morgen definieren will, Räume. Anstatt diese Reinheit und diese Tugenden und diese Nächstenliebe und alles selbst anzugehen, sollten wir vielleicht Übungen machen, Räume öffnen, welche unser Wachsen in der Gnade fördern. Ich mache einen Raum auf, sage, Gott, hier bin ich, so wie ich bin, und jetzt leg du diese Kraft in mich rein, leg du das Wirken in mich rein und zeig mir das. Wie funktioniert das ganz praktisch? Zum Beispiel Fasten. Im Fasten sich verwundbar und offen für Gottes Reden zeigen, nahbar und fokussiert auf ihn. Eine andere geistliche Übung, Beten und Kontemplation, wirklich hören und sprechen, Bibelverse meditieren, nachsinnen, in seiner Gegenwart sein. Aber auch Gottes Wort, die Bibel. Gottes Wort lesen, lernen, Gottesbild formen, sich korrigieren lassen, ansprechen lassen. Diese inneren Prozesse, die Raum schaffen für seine Energie, für sein Tun, sein Wirken. Aber diese Räume, die müssen von uns schon in unsere Woche untergebracht werden. Und wenn es euch so geht wie mir viele Jahre lang, dann sitzt ihr hier, merkt, irgendwie passiert nichts. Irgendwie merke ich keine charakterliche Veränderung in mir. Und ich warte auf Gott und denke, ist er da? Was passiert hier? Irgendwie habe ich da noch Zeug in meinem Leben, das ich da nicht mehr sehen will. Irgendwie bin ich da noch gereizt. Ich sehne mich nach dieser charakterlichen Veränderung, aber ich schaffe es nicht, diese Räume aufzumachen in meiner Woche. Und so möchte ich euch ans Herz legen, macht diese Räume auf. Ich habe ein kleines Beispiel zum Schluss. Mein Sohn Eli. Seit ich Vater bin, kapiere ich viel mehr Gott. Weil ich zum Beispiel verstehe, warum er jemand, der Schmarrn macht, trotzdem liebt. So. Ich verstehe, warum Gott überhaupt Menschen in diese Welt hineingebracht hat. Und ich verstehe auch ein bisschen was davon. Weil Eli und ich, wir haben einen Raum. 99%, 95 vielleicht, der Erziehung ist Gemeinschaft, ist Vorleben. Wenn der Eli sich verschließt, dann gibt es keine Gemeinschaft, kein Teil, wo ich ihm zeigen kann, ey, da kannst du wachsen, schau, nimm die Gabel so, schau, mach das so. 5% sind dann eher so Ermahnung, Ding, auch das finden wir bei Gott. Aber 95% ist wirklich Gemeinschaft, Freude, Lachen, Erleben und so geht es Gott auch. Er sehnt sich auch nach Gemeinschaft mit dir, nach Zeit mit dir. Und da geht es nicht wirklich um dieses, das machst du falsch und das machst du falsch und das machst du falsch. Aber Gott hat ein ehrliches Interesse daran, dass du wächst und ihm ähnlicher wirst. Er hat dich dazu berufen, diese ganze Sünde, all das Fleischliche, all das Ego, all das wirklich aus deinem Leben rauszuräumen und deine Lebensqualität wird steigen. Warum brauchen wir diese Kultur und ein Bewusstsein für Heiligung? Foster sagt, damit wir in einer kaputten Welt ein heiles, sinnvolles Leben führen können. Ich füge jetzt hinzu, wir wollen ein Ort hier als ETG sein, der wahren Gemeinschaft. Das war der Start der Reihe, dieses Berufen zur Gemeinschaft, wir sind mehr wie ein Sportverein. So. Es gibt noch was, was uns verbindet. Und wenn wir uns gemeinsam als Gemeinde dahin bewegen, dann führt es uns alle tiefer zu Jesus, in die Gemeinschaft mit ihm. Eine wahre Gemeinschaft hier in der Abelstraße. Und ich träume davon, dass wir ein Ort für die Gebrochenen sind. Ich glaube, das ist ein Wunsch Gottes und auch die Bestimmung für uns Christen, dass wir für die Gebrochenen da sind. Und wenn wir ein Ort sein wollen, wo die Gebrochenen, die Gebeutelten einen Platz finden, dann geht es nur, wenn wir Jesus ähnlicher und ähnlicher und ähnlicher gemacht werden. Wir machen uns manchmal gar kein Bild, wie gebrochen die Menschen um uns herum sind. Dass wir hier offen sind, dafür braucht es eine dermaßen geistliche Reife, dass wir Leute, die hier zur Tür reinkommen und vielleicht als Mann gekleidet sind wie eine Frau, offen und ehrlich und liebend erwarten, um dann zu sehen, was Jesus bei ihnen tut. Damit wir Leute, die von Sucht oder von was auch immer gebeutelt werden, von Sünde in jeglicher Art, da müssen wir sein, mehr sein wie Jesus. Weil aus uns heraus wird es mega schwer. Und Jesus tut dann seins mit den Leuten. Das soll nicht unser Ding sein. Aber wir sind da für diese offenen Arme und zu sagen, schau, lern diesen Gott kennen, den ich kennengelernt habe. Und dann schau, was er in deinem Leben alles tun kann. Letzter Punkt, ganz egoistisch. Gottes Wirken in unserem persönlichen Leben. Auch deswegen ist Heiligung wichtig. Wir sehnen uns nach Veränderung in uns. Wir sehnen uns nach Vollmacht, die in uns wirkt. Und auch das bringt Heiligung mit sich. Und ich gebe uns jetzt eine Minute, wo wir Jesus so einen Raum aufmachen dürfen. Wo wir still sein dürfen und wo wir vielleicht hören dürfen, wo Gott zu uns spricht und wo er sagt, ey, diesen Teil, den würde ich gern einnehmen. Da würde ich gern Reich Gottes Fahne reinstecken. Ich möchte mit bzw. für euch das Gebet sprechen, das Paulus an den Beginn des Philipperbriefs gestellt hat. Und ein Gebet, das ich persönlich sehr, sehr gern bete für uns als Gemeinde. Ich gehe das dann so durch und ihr dürft dazu gerne aufstehen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade, Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und darum bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen.